abgedreht. Wir schauen auf morgen.
Heyo und willkommen bei Abgedreht. Heute ist Bundestagswahl und vieles passiert. Sicherlich hätten einige von euch nicht erwartet, wie viel Dynamik doch noch in unserem bundesrepublikanischen Parteiensystem steckt. Heute Abend wurden alle, die an Stagnation glaubten, eines Besseren belehrt. Ich habe Thomas von den liberalen Demokraten kontaktiert und ihn zum Ergebnis befragt. Wir beide haben darüber gesprochen, wie es passieren konnte, dass die beiden großen Volksparteien zusammen so viele Stimmen verlieren konnten. Obwohl Merkels Flüchtlingspolitik eigentlich beliebt war und Schulz zeitweise über 30% in den Umfragen erreichen konnte. Dazu wollten wir wissen, warum die AfD so hohe Ergebnisse erzielen konnte. Wovon die FDP unter Lindner profitiert und warum man vom sogenannten Lindner-Effekt sprechen könnte. Warum die Grünen doch nicht völlig versagt haben und im Vergleich zur letzten Bundestagswahl sogar noch Stimmen dazugewinnen konnten. Und warum eigentlich keiner über die Linken redet. All das wird im nächsten Gespräch angesprochen. Viel Spaß dabei.
Hi, Stefan.
Ich spreche gerade mit Thomas aus Frankfurt, der genau wie ich heute den Live-Wahlabend verfolgt hat. Und wir haben es jetzt kurz vor acht am Wahltag und wollten mal ein bisschen über die Ergebnisse quatschen. Thomas, was ist für dich die größte Überraschung am heutigen Abend?
Ja, es ist jetzt schon ein paar Stunden her, dass die ersten Hochrechnungen kamen. Ich finde echt sehr viele Sachen nicht so überraschend, wie man vielleicht denken könnte. Aber tatsächlich finde ich vor allem zwei Dinge überraschend. Und zwar einerseits, dass die SPD noch viel schwächer abgeschnitten hat, als eh schon alle erwartet haben. Das ist auch eine sozusagen Negativleistung, die leider erbracht wurde. Und auch die Union, die extrem schwach, also die ja sozusagen die Verlustsiegerin ja geworden ist. Und ich glaube, den stärksten Verlust hinnehmen musste in ihrer kompletten Parteigeschichte seit 1949. Also darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, was dafür die Gründe sein könnten. Und die anderen Dinge sind ja auch nicht besonders erfreulich. Also die haben sozusagen von mir persönlich heraus sozusagen einfach meine Erwartung getroffen. Also ich war mir absolut sicher, dass die AfD drittstärkste Kraft wird. Ich habe mich nicht nochmal der Illusion hingeben wollen, wie damals beim amerikanischen Wahlkampf, wo ich auch zu denen gehört habe, die meinten, komme was wolle, sowas kann man ja nicht wählen. Und doch, das können leider viele und das gilt für vieles und eben auch für die AfD. Wie lange das dann so gehen wird, ist wieder eine ganz andere Frage.
Man könnte im Prinzip die beiden Ergebnisse der großen Volksparteien zusammenfassen als den Untergang dieser Volksparteien. Also es ist auf beiden Seiten so schlechte Ergebnisse, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Die SPD hat ihr schlechtestes Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik. Das ist, das kann man nicht anders sagen, wie krass das ist. Und die Union ist auch nicht viel besser. Ich weiß nicht, ob es bei der Union mal ein schlechteres Ergebnis gab. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich in den 50er Jahren vielleicht. Ich Dazu müsste ich jetzt aber extra nochmal gucken. Aber ich weiß nicht so recht, ob so dieses, naja, ich finde einerseits dieses Gerede um Volksparteien sowieso ein bisschen althergebracht, ja. Also das, ich finde, dieser Begriff Volksparteien, der gehört in die 70er und 80er Jahre irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass man daraus schließen kann, dass sozusagen die Zeit der großen Zugewinne der Union oder der SPD irgendwie vorbei wären. Ich glaube, so vorsichtig muss man sein, dass man, also ich kann mir gut vorstellen, dass die SPD in 4 Jahren wieder ganz anders dasteht. Allein schon, wenn irgendeine andere Partei plötzlich absackt oder sogar aus dem Bundestag fällt. Sowas kommt ja seit neuestem Jahr vor, seit vor 4 Jahren. Dann können sich solche Ergebnisse und solche sozusagen Machtzuwächse oder Verluste wieder ganz anders zusammensetzen. Und dann bin ich eigentlich auch davon nicht weit entfernt zu sagen, dass die SPD durchaus auch wieder glorreiche Zeiten erleben kann. Also das würde ich damit nicht sagen. Aber natürlich, Volksparteien muss man sich fragen, wie zeitgemäß das noch ist.
Ja, die Frage ist vor allem, wie zeitgemäß das SPD-Auftreten noch ist. Also man hat ja sowohl halt programmatische Defizite, also Schulz konnte mit seiner Anti-Establishment, alte Sozialdemokraten-Rhetorik wenig Leute überzeugen. Und gleichzeitig gibt es auch wenig Personal, das irgendwie die Menschen halt mitreißt. Wenig Leute, die halt andere Parteien halt vielleicht geschafft haben zu rekrutieren über die Jahre. Also wir hatten auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass halt es solche Leute wie irgendwie Jens Spahn oder irgendwie Tauber oder auch meinetwegen auch Gutenberg halt irgendwie in der SPD gibt. Ja, wirklich, das sind ja im Prinzip prominente Leute, die sich halt die Massen scharen wollen, beziehungsweise die halt sehr beliebt sind, warum auch immer. Ob die jetzt programmatisch halt jetzt so viel Neues mitbringen, ist ja halt dahingestellt, aber die SPD hat einfach wenig Leute, die wirklich das Charisma haben, dass man ihnen zugesteht, eine große Partei zu führen. Also die Nahles und Schwesig werden kaum ernst genommen, Maße seit der Vorratsdatenspeicherung und anderen Aktionen bei vielen unten durch und sehr unbeliebt. Schulz musste jetzt da aus dem EU-Parlament hergekarrt werden. Aus dem Europaparlament, ja. Hergekarrt werden, so. Im Prinzip, Gabriel wurde davor abgesägt, weil er auch genauso noch viel, viel unbeliebter war, so als halt Schulz vielleicht aktuell sein mag.
Also, Gabriel?
Ja, Gabriel, der war ja Anfang des Jahres sehr, sehr, sehr unbeliebt und deswegen kam er dann Ende Schulz.
Also Gabriel ist ja, neoliberal. Ich glaube tatsächlich in der Hinsicht, dass das gar nicht mal so der Fall ist. Ich glaube, dass einfach nur Schulz diesen Newcomer-Bonus hatte, weil er sozusagen in Deutschland außerhalb von sozusagen den Leuten, die sich so für Europapolitik interessieren, was ja leider eine sehr dezimierte Menge an Leuten ist, einfach nicht so bekannt war und deswegen für kurze Zeit bis eben zu seiner Bekanntheit große Zugewinne erreichen konnte. Aber ich glaube nicht, dass Sigmar Gabriel, wenn der sich sozusagen dazu entschieden hätte, Kanzlerkandidat zu sein, schlechter abgeschnitten hätte. Ich glaube, dass das gar nicht so sehr an der Person Schulz im engeren Sinne liegt und deswegen auch nicht an der Person Gabriel. Ich glaube, dass dieser Bundestagswahlkampf für die SPD nicht gewinnbar war.
Durch welche Gründe?
Durch den ganz einfachen Grund Angela Merkel, ja. Die ebenso damals wie Kohl überhaupt nicht durch Inhalt überzeugt hat. Also der Bundeswahlkampf 1994, ja, war ein völlig inhaltsentleerter Bundestagswahlkampf. Scharping war mit hohen Zustimmungswerten ins Wahljahr gestartet gewesen, genauso wie Schulz, und musste dann sehen, wie zunehmend und seine Werte sanken Und dann kam noch irgendwie so eine Landtagswahl hinzu, wo die SPD nicht so, wo die Ergebnisse nicht so waren, wie sich das die SPD erhofft hatte. Und sie wollte sich von der damaligen PDS tolerieren lassen. Und dann konnte Helmut Kohl die rote Sockenkampagne rausziehen und ist nochmal Bundeskanzler geworden. Er hat natürlich dann nochmal den Fehler gemacht, zum fünften Mal anzutreten. Und ich glaube, das war dann sozusagen der eigentliche Genickbruch, ja. Aber nicht die Inhalte der SPD oder die Personen, die die SPD da vorangestellt hat. In dem Fall war das immer schon in der Bundesrepublik eine Mechanik. CDU-Kanzler werden nicht gewählt, sondern sie werden abgewählt.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Denkst du, dass quasi diese Bundestagswahl ein Vorgriff darauf sein wird, wie unbeliebt Angela Merkel in den nächsten 3, 4 Jahren ihre Amtszeit durchleben wird?
Auf jeden Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass heute eigentlich schon die Abwahl von Angela Merkel passiert ist.
No.
Also ich glaube, dass sie heute schon abgewählt wurde. Ich glaube, dass das jetzt 4 zähe Jahre werden, wenn es überhaupt 4 werden, die Union vielleicht noch sogar noch stärker an den Existenzrand bringen könnte als die SPD. Und die SPD wird natürlich versuchen, das für sich zu nutzen. Und deswegen glaube ich auch, dass Sigmar Gabriel nicht aus Herz für die Partei oder aus Wählerzustimmung oder Gutmütigkeit oder aus Liebe zu Martin Schulz oder so, ja, die Kanzlerkandidatur liegen hat lassen und den Parteivorsitz, sondern dass das ein reines Kalkül war, weil er wusste, dass er nicht gewinnen kann und da um nicht sozusagen sich dem Vorwurf des Strohpuppenkandidaten hinzugeben, hat er Martin Schulz genommen und wusste aber, dass die Wahl nicht zu gewinnen ist. Gerade noch mit der AfD dazu, die sozusagen insgesamt da allen sozusagen Prozente wegnimmt und da sozusagen zu Wahlergebnissen führt, wo alle nicht zufrieden sein können, ja, außer vielleicht noch die FDP, aber die auch nur, weil sie davor nicht im Bundestag war. Ich bin mir sicher, dass der nächste Kanzlerkandidat der SPD Sigmar Gabriel heißen wird. Vielleicht mit Schulz als Bundesvorsitzenden, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber
Wobei er
zumindest wird
offiziell möchte. Also er hat ja gerade verkündet, dass trotz der fatalen Niederlage er unbedingt weitermachen möchte.
ja, ich meine, das ist auch, ich glaube, das ist auch in allem ihren, also in aller Sinnen, ja. Also es ist in allem, ich glaube, das sind die Führungsriege der SPD, das sehen das, glaube ich, alle so, dass Schulz Vorsitzender bleiben soll. Und ich halte das auch für eine recht gute Entscheidung, weil ich glaube, das trägt zu der Beständigkeit bei, die, glaube ich, die SPD jetzt schon braucht. Ich finde schon, dass Martin Schulz doch durchaus ein sehr guter Kanzlerkandidat oder ein sehr guter Kanzler geworden wäre.
Aber
Ja.
denkst du wirklich, die SPD braucht Beständigkeit, wo doch offensichtlich ist, dass die Wähler mit diesem fatal, negativ, schlechten Ergebnis vielmehr eine Veränderung signalisiert haben? Also es kann ja auf keinen Fall so weitergehen. Das ist der schlechteste Wert aller Zeiten der SPD seit 1949. Wie kann jetzt die SPD sagen, wir machen weiter so mit dem bewährten Personal
Wie
und gerade mit
gesagt,
Schulz, der alte Werte verkörpert?
ja, wie gesagt, es geht gar nicht so sehr um die Themen oder die Werte. Ich glaube, die Werte der SPD sind unangefochten gut. Und das hat man ja auch gesehen, als es kurz sozusagen um Inhalte oder um Werte ging. Ganz am Anfang im Februar, im März und im April, als die Leute noch nicht die Personen kannten, sondern nur sozusagen so den Medienhype oder das Gefühl dahinter, sozusagen die sozialdemokratischen Werte. Die SPD hat sich ja sicherlich auch angeschaut, wie andere Arbeiterparteien in Europa gerade agieren und wer Erfolg hat und wer nicht. Wer Erfolg hat und wer nicht. Und ich denke, es wäre das die falsche Entscheidung. Also natürlich muss es ein Umdenken geben, es muss eine Psychotherapie geben für die SPD, es muss analysiert werden, was jetzt gemacht wird und wie jetzt wirklich die Opposition betrieben werden wird und mit wem man sich in der Opposition verbünden wird, weil da müssen jetzt Koalitionen geschmiedet werden. Erstmal gegen die AfD, aber auch gegen die Regierung, und da muss sich jetzt die SPD mit der Linkspartei auseinandersetzen, weil eine andere Opposition gibt es eigentlich nicht. Ja, es gibt nur die SPD und die FDP. Weil die AfD ist ja sozusagen eine Opposition, die sozusagen in Opposition zur Opposition steht. Also von daher kann man die sozusagen da noch rausrechnen. Aber ich will das auf jeden Fall nicht gutheißen, sozusagen, dass die SPD mit diesem Parlamentar oder mit diesem Politikerverschleiß weitermacht. Weil ich meine, es ist nicht getan damit, alle bei jeder Niederlage einfach die Köpfe auszutauschen. Ich glaube, die Köpfe können bleiben, wenn sie eine Veränderung bringen. Und wie ich auch gesagt habe, so das größte Problem der CDU sind immer sozusagen die Kanzler. Ja? Und das war bei Kohl so. Deswegen musste die CDU verlieren, weil Kohl angetreten ist. 98, da hat die SPD die Korken knallen lassen, weil ab da war klar, das wird zwar vielleicht keine sichere Sache, aber jetzt ist auf jeden Fall die Chance da, ist die Chance da zuzupacken.
Aber wo sollen die neuen Inhalte herkommen, wenn die Führungsriege gleich bleibt? Also es gibt ja wenig,
ich glaube nicht,
wenig neue Konzepte in der SPD bisher, die jetzt halt, die sich artikulieren können. Also wo soll die Veränderung herkommen?
Naja, ich glaube schon, dass Sigmar Gabriel und Martin Schulz einen Willen zur Veränderung haben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es etwas bringt, jetzt irgendwelche unerfahrenen jungen Leute zu holen, nur um sozusagen ein paar Köpfe ausgetauscht zu haben, die dann sozusagen aus irgendwelchen Gründen auch nichts anderes machen, als was bisher die Großen gemacht haben. Und auch wenn man sozusagen dieser Theorie erfolgt, dass Sigmar Gabriel SPD-Kanzlerkandidat 2021 werden will, ja, dann ist klar, dass er sozusagen erstmal eine andere Schiene fahren will, als ab sofort jetzt schon Parteivorsitzender zu sein. Ich schätze mal, dass er dazu erst später bereit ist, aber einfach aus der Frage raus, dass er sich sozusagen jetzt nicht mit Öffentlichkeit sozusagen verschießen will. Ne? Also da, wenn die SPD eine Chance haben will nach Angela Merkel, dann muss sie das so machen, dass eben dieser Vorwurf der Altbackenheit oder der immer gleichen Köpfe, die nichts verändern, bleibt. Und letztlich wissen wir auch, dass Wähler vergesslich sind, ja. Deswegen kommt bestimmt Gutenberg eben zurück, ja. Es kommen alle wieder zurück, weil alles, was länger her ist, als ein paar Monate oder ein paar Jahren, ist dann nicht mehr so wichtig. Und von daher weiß ich jetzt auch nicht, was jetzt an der SPD so radikal falsch läuft.
Außer naja, sie betreiben ja schon eine eher traditionsorientierte Politik, das heißt Arbeiterfokus, Fokus auf bewährten Konzepten, sage ich mal, oder wie man sie halt nennen soll, oder irgendwelchen dogmatischen Ansätzen wie die da oben. Also Schulz hat vor ein paar Wochen noch Wahlkampfreden gehalten ich mag Golffahrer und keine Golfspieler. Ja. Also ich weiß halt nicht, ob dieser Populismus oder dieser Oben-Unten-Ansatz in einer ausdifferenzierten Gesellschaft mit auch Problemen wie Digitalisierung und irgendwelchen neuen Arbeitskonzepten und gleichzeitig Schwund von Arbeitsplätzen noch funktioniert. Also das mag ja fruchten, wenn...
Ja, das fand ich auch furchtbar piefig und so. Die dachte wahrscheinlich auch aus der Erfahrung aus anderen EU-Ländern, aus anderen Ländern in Europa, dass eben so diese sozialdemokratische Folklore halt wieder ankommt. Vielleicht auch, weil das als Schröder damit aufgehört hat, diese sozialdemokratische Folklore zu fahren, war das auch nicht recht. Ja, und dann,
es geht aber auch um mehr als Folklore eigentlich. Es geht ja auch darum, dass halt viele Strömungen, die halt aktuell relevant sind, gar nicht eingeflochten werden. Also irgendwie, was man eigentlich macht, wenn es halt mal gerade keine Arbeit gibt, wenn man nicht allen Menschen garantieren kann, dass es Arbeit gibt. Also im Prinzip geht es immer nur der SPD darum, wir kämpfen für eure Arbeitsplätze, so dass sie sich besser gestalten lassen und ihr bessere Arbeitsbedingungen habt, aber wie eine Gesellschaft aussehen kann, die halt vielleicht nicht mehr so funktioniert oder wie eine Gesellschaft damit umgehen kann, die dezentral, digital organisiert ist oder in neuen Arbeitsverhältnissen. Ja, das ist halt, das blenden die halt meistens aus und das finde ich halt, ist schon eine Verleugnung der Zukunft eigentlich.
Ja, das stimmt, ja. Aber das ist ein allgemeines Problem, das den großen Parteien nachhängt. Inzwischen ja auch den kleinen wahrscheinlich. Ich denke, dass die SPD den Reformwillen irgendwo im Blut hat, ja. Dass der schon irgendwo da ist. Dass sie ihn nur irgendwie triggern muss. Wie sie das tut, das muss ich ja selber wissen. Die Wahlen der nächsten Jahre müssen das dann zeigen. Mir geht es genauso, gerade aus linksliberaler Sicht ist sozusagen diese Wahl wirklich absolut ein Graus, weil von der Union und von der AfD muss man da gar nicht sprechen, ja. Aber die FDP ist nur noch sozusagen dabei, sozusagen sich der AfD anzubiedern. Die Grünen beschäftigen sich entweder nur mit sich selbst oder mit der Union. Da ist auch nichts mehr progressiv und liberal dran, geschweige denn links. Und bei den Linken hat man sozusagen auch immer das Problem, dass man sozusagen mit ewig gestrigen zu tun hat.
Da so ein bisschen die Perspektivlosigkeit zu spüren. Ja, und ich frage mich halt, ob das nicht langfristig der SPD halt die Wählerbasis rauben wird, egal wie kompetent oder wie eloquent ihr Spitzenpersonal jetzt sein wird. Also auch wenn es hier schaffen, irgendwie noch so Leute wie Schwesig besser zu verkaufen, ist halt die Frage, was wollen sie eigentlich verkaufen? Und wäre es nicht mal angebracht, einen kompletten programmatischen Neustart zu forcieren, wie halt irgendwie die Süddeutsche schon vor Wochen irgendwie gefordert hat?
Ja, es braucht auf jeden Fall ein neues Parteiprogramm. Ein neues Parteiprogramm im Sinne der Tradition der sogenannten Parteiprogramme, dass die wirklich von Grund auf neu ausgearbeitet werden und sich eben den Fragen der Zukunft und der jungen Generation stellen. Ja? Flexibilität, Internet, Digitales und so. Und deswegen, ja, bin ich ja eigentlich auch ein großer Fan davon, zu sagen, dass man eigentlich ja eine Partei bräuchte, die sozusagen vom Gefühl her, ja, so von der oder von der Außendeckung oder von der Psychoebene her, wie die FDP ist, aber von der Programmatik und von der Offenheit der Programmatik her eher wie die SPD, also sozusagen progressive Vorschläge in den Bundestag einbringen, die dann auch wirklich durchkommen. Man braucht sich ja nur die harten Zahlen mal anschauen. Alles, was in den letzten 12 Jahren irgendwie, abgesehen von der schwarz-gelben Koalition, irgendwie voranging, ja, oder in den letzten eigentlich 17 Jahren oder 18 Jahren, ja, kam von der SPD. Ja. Jede kleine Programmatik. Ja. Ich glaube, wenn die Union alleine regiert hätte, dann hätten wir keinen Mindestlohn. Wir hätten Atomkraftwerklaufzeiten.
Wobei das ja wiederum mehr so das Ding der Grünen war eigentlich. Also ich glaube, die Atomkraft war nie der zentrale Appell der SPD.
Das ist sicherlich, hat sich ja gegenseitig gegeben und genommen. Das ist ja auch bei den Linken inzwischen. Also vollkommen, also man kann ja auch die Linke inzwischen für grüne Politik wählen, wenn man unbedingt will.
Ja, das wird einmal durchgereicht, hat man den Eindruck, es sind irgendwelche Innovator-Parteien, die es dann zu den anderen halt nach 10 Jahren weiterreichen. Mein Eindruck war immer, dass es halt vor allem die kleineren sind, die dann halt die ganz neuen Sachen reinbringen, dann wandert es irgendwann zur SPD und dann halt irgendwann zur CDU durch, nach irgendwie 20 Jahren mal.
Ja, ich meine, letztendlich ist das so. Dieses Motiv könnte jetzt tatsächlich auch sogar stärker werden, ja. Also es ist immer wieder so, kleine Parteien gibt, ja, die so mal kurz im Parteienspektrum auftauchen und dann wieder wechseln, genauso eben wie die Piratenpartei. Das ist ein Motiv, das man in Amerika seit bestimmt 200 Jahren kennt. Also zum Beispiel war es ja noch im 19. Jahrhundert so, dass tatsächlich, das kann man sich heute ganz und gar nicht mehr vorstellen, die Republikaner die liberalen und eher linken Positionen vertreten haben.
Häufig mal gewechselt.
Die Demokraten, die sozusagen Sklaverei-Themen und sozusagen die Rechten und Konservativen und Großbürgertum-Themen für sich beansprucht haben. Und dann gab es sozusagen Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine Abspaltung von den Demokraten, die Progressive Party. Und von den Republikanern eine Abspaltung, die Progressive Party, und die ist dann nach ein, zwei Wahlen zu den Demokraten gerutscht. Vor allem war da auch im Norden dann viel Entwicklung vorhanden, und so deswegen haben wir heute in Amerika eine Situation, dass die Demokraten eher die Linksliberalen sind und die Republikaner eher die Rechtskonservativen. Aber es gibt heute noch einzelne Strömungen, die tatsächlich noch so von der alten von dem alten Typus noch was haben, ja, dass es irgendwie im Süden von Amerika konservative Demokraten gibt und im Norden, ganz im Norden, doch relativ liberale, also nach dem amerikanischen Begriff des Typus, relativ liberale Republikaner. Und ich glaube, das ist auch nicht anders, ja, also.
Bevor wir jetzt endgültig den eurasischen Kontinent verlassen, würde ich noch gerne zu den kleineren Parteien kommen, wenn das okay ist. Die AfD hat ja den Überraschungscoup des Abends gelandet, zumindest als neue Partei. Mit 13% haben, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Du hast tatsächlich schon damit gerechnet, was ich interessant fand.
Du bist der Beweis, dass ich das schon im Vorfeld geahnt habe.
Ja, ich kann schriftliche Beweise liefern, dass du das schon bereits vorher geahnt hast. Woher wusstest du das und wie kamst du darauf?
Naja, ich meine, man muss sich nur anschauen, was in der gesamten Welt derzeit abgeht. Dass hier eine gewisse Wählerbasis, die jetzt erst wieder zutage tritt, die davor vielleicht sogar jahrzehntelang nicht abgefragt wurde, dass die jetzt sozusagen Machthunger entwickelt hat. Und die wird vielleicht runtergeredet, die wird totgeschwiegen, die wird bekämpft, die wird alles gemacht, aber sie ist da. Und sie bildet sich natürlich aus gewissen Befindlichkeitsgründen oder Ängsten oder so nicht so stark in Umfrageergebnissen ab, aber bei der Wahl spätestens ist es dann da. Und das haben wir in vielen Ländern erlebt, in Frankreich, in USA. In Frankreich ging es nochmal gut, aber trotzdem war da sozusagen das Ergebnis einer rechtsextremen Partei, also jenseits von Gut und Böse, also jenseits von irgendwas, was erträglich ist, ja. Auch wenn jetzt sozusagen der Macron gewonnen hat, ist das trotzdem absolut, absolut schrecklich. Und deswegen war mir klar, dass die AfD die stärkste Partei wird. Also wenn nicht noch irgendwas passiert. Das bisschen Hype um die FDP ist ja ganz schön oder so, aber das war mir klar, dass da die AfD, weil sie eben so eine Inbrunst dann bei den Wählern abrufen kann, die sozusagen für Wahlergebnisse gut ist, aber für das, was danach kommt, eben sehr, sehr schlecht, dass sie das schaffen, das war mir klar. Und das war das nicht besonders überraschend.
Es gab ja eine massive Mobilisierung in den Tagen vor der Wahl, in den sozialen Medien und in den auch konventionellen Medien. Also hat sich jeder nochmal berufen gefühlt, zu sagen, wählt auf keinen Fall AfD, das sind böse Nazis und so weiter. Denkst du, das hat Einfluss darauf gehabt, dass sie jetzt endlich dann noch stärker geworden sind, weil die Leute sich daran bestärkt gefühlt haben, hey, das ist eine richtig krasse Alternative, so?
Naja, ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendeinen Ausschlag gegeben hat. Ich glaube, dass diese Wähler nur zum relativ geringen Punkt da noch irgendwie unentschlossen waren. Ich glaube, die Leute, die da noch unentschlossen waren, die haben dann tatsächlich vielleicht nicht die AfD gewählt oder so. Aber ich glaube, dass dieses Protestpotenzial, und das muss man wirklich so sehen, also so betrachten. Das denkt anders als normalerweise, wenn man sich sozusagen für eine Partei entscheidet aus demokratischen Gedanken heraus. In diesem Fall hat man eine reine Protestwahl. Ja? Ich habe das gescreenshottet von Jörg, von meinem guten Freund Jörg Schönbohme. die Wahlentscheidung erfolgte aus, hat er befragt. Und da gibt es einmal die Wahlentscheidung erfolgte aus Überzeugung und die Wahlentscheidung erfolgte aus Enttäuschung. Und die Balken zeigen eines, dass sozusagen der Großteil der Menschen aus Überzeugung für die Union und für die Grünen gestimmt haben und die meisten Leute aus Enttäuschung für die AfD. Bei allen anderen Parteien sind die Balken auf der Überzeugungsseite höher als auf der Enttäuschungsseite und nur bei der AfD ist sie auf der Enttäuschungsseite viel, viel höher. Sozusagen doppelt so hoch oder zwei Drittel der sozusagen Wähler der AfD aus Enttäuschung. Das heißt, eine praktisch fast ausschließlich beflügelte Protestwahl. Und das ist natürlich ein Sieg heute für die AfD, kaum größer als Pyrrhus-Sieg auszumachen sein wird. Also ich glaube, dass wir da noch einiges erleben werden. Ich glaube nicht, dass es jetzt sozusagen so ein ewiges Geplänkel wird oder so. Ich glaube tatsächlich, dass da ja, jetzt, wo sozusagen Machtpositionen zu verteilen sind, da die lange jetzt über inzwischen schon Jahre unterdrückten Führungskämpfe da kurz nach der Wahl aufbrechen werden und zu einem ziemlich erschreckenden und aber auch unterhaltsamen Showdown im Bundestag führen wird. Das
ist tatsächlich spannend, vor allem vor dem Hintergrund, dass es zwei extrem polarisierte Flügel sind. Also der sehr rechtsnationale Flügel um Gauland und Höcke gegen den zumindest versucht bürgerlich national-konservativen Flügel um Petri. Die Frage ist wirklich, wie das dauerhaft zu einer stabilen Fraktion führen kann. Andererseits gibt es ja auch in der Linken Beispiele dafür, dass das sowohl Antikapitalisten als auch gemäßigte Sozialisten in ein Parlament zusammen in einer Fraktion
haben. Das stimmt, aber die Linke ist das gewohnt. Die Linke hat über Jahrzehnte sich sozusagen ein Korsett geschnürt, wie sie sozusagen den Angriffen von außen, wie sie die abwehren kann und gleichzeitig wie sie sozusagen die Anti-Deutschen und die Anti-Imps und die sozusagen Sozialstaatskonservativen und die Gewerkschafter und die linksliberalen Emanzipatorischen und all diese Leute, die so, also in der Linkspartei gibt es ja tatsächlich, glaube ich, mindestens drei oder vier Parteien, ja.
Ja, ja, könnte man so sagen.
Eine Ostlinke, eine Westlinke und eine ganz, ganz junge Linke und die alle drei haben praktisch nichts miteinander zu tun, ja. Die Ostlinke ist sozusagen eine linke Sozialdemokratie, die Westlinke ist sozusagen eine vollkommen zwischen Antisemitismus und Fundamentalismus zerrissene Partei und dann gibt es dann noch ein paar Junge, ja, die jetzt sozusagen teilweise die Parteiführung stellen. Aber die Partei ist das gewohnt, ja. Und die AfD, die hat, das sind ja sozusagen eigentlich schon die ganzen, da gab es ja schon mal diesen Abspaltungsritus, der sozusagen erstmal zu mehr Erfolg geführt hat. Aber es ist natürlich klar, dass die Partei nur von einem Thema lebt und ich meine,
ich würde sagen, es ist ein ganzer Themenkomplex, das ist halt diese Ablehnung der modernen individualistischen Gesellschaft und irgendwie diese deutschnationale Verklärung im Prinzip. könnte man sagen, die die halt am Leben hält. Also ich würde nicht sagen, dass sie nur an Flüchtlingen hängen, weil sie auch zum Beispiel seit der Flüchtlingskrise konstant irgendwie gute Werte einfahren. Und ich meine, aktuell gab es auch keine großen irgendwie Ausschreitungen in den Medien von irgendwelchen Massenvergewaltigungen oder was sie sich immer herbei wünschen. So.
Ja, aber ich glaube, dass trotzdem es bei dieser Protestwahl geblieben ist, dass da ziemlich wenig an, dass eine ziemlich dünne Haut vorherrscht. Und wenn man zurückblickt in die Bundesrepublik, gab es ja auch schon mal rechtsnationale Parteien, der Bund, der gesamtdeutsche Block, der Bund der Heimatvertriebenen, Entrechteten. Das sind sozusagen Parteien, die hatten noch eine Zeit lang irgendwie ein Dasein, dadurch, dass sie eine gewisse Wählerbasis hatten. Aber sobald sozusagen dieses Thema nicht mehr relevant war, waren diese Parteiengeschichte. Und die AfD, diese Konflikt zwischen Petri und Gauland und den anderen, der ist ja so apparent, dass der auf jeden Fall aufbrechen wird. Und sobald der aufgebrochen ist, glaube ich, wird er sich nicht dezimieren lassen. Und das liegt an einer ganz einfachen Formel eigentlich, die ich immer wieder ganz gerne bringe. Dieses einfache Gesetz, es geht immer noch rechter. Ja. Also
meinst du, warum das?
Das geht immer, ja. Und man muss sozusagen als Partei irgendwo einen Punkt machen, ja. Und diesen Punkt, das ist etwas, was CDU und CSU immer gut geschafft haben, vor allem die CSU immer, an der demokratischen rechten Seite einen Punkt zu machen und darüber nicht hinauszugehen. Soweit, ja, dass wirklich rechte Parteien, antidemokratische Parteien, keinen Zug verspüren, aber auch sozusagen nicht so weit, dass sie sozusagen selbst in diese Falle treten. Und das haben die immer ganz gut gemacht. Und jetzt ist eine andere Situation, und die zeigt, dass die AfD zu so einer Abgrenzung nicht in der Lage ist. Ja. Also sie schafft es nicht, sich abzugrenzen. Und das Interessante an dieser Situation ist, dass sie sozusagen inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass die kaum mehr zu machen ist. Ja. Sie würden sich in beiderlei Hinsicht schwächen. Ja. Wenn sie sich nicht positionieren, abgrenzen, schwächen sie sich. Und wenn sie sich positionieren und abgrenzen, schwächen sie sich auch. Und wenn keiner irgendwas dazu machen will, dann gibt es eine Spaltung und dann sprechen sie sich erst recht. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird und wie lange sich Petri noch halten können wird. Und man hat ja auch auf den Wahlveranstaltungen der AfD, wenn man da was mitbekommen hat, hat man das ja gesehen, dass sie bei den eigenen Wählern überhaupt nicht gut ankommt. Ja. Also Leute in ihrer Partei, die sozusagen nicht zu ihrem Flügel gehören, die zum gegnerischen Flügel gehören, haben in ihrem in ihrer Heimatregion, in ihrem Heimatbezirk mehr Wahlveranstaltungen gemacht als sie selber. Ja. Das sind so Anzeichen, bei denen man sehen kann, dass ihre Tage wirklich gezählt sind. Wahrscheinlich sind sie wirklich Tage, wir werden sehen. Also und danach wird ein Pro-Höcke-Typ dann kommen, vielleicht sogar Gauland oder jemand anders, der Höcke wohlgesinnt ist. Und dann geht der Zug weiter nach rechts und dann irgendwann zerschellt er halt auf der rechten Seite. Also da bin ich zuversichtlich.
Okay, gut, die Zukunft wird das zeigen. Ja, es bleibt auch spannend zu sehen, ob sich halt die Fraktion eher pragmatisch entwickeln wird oder tatsächlich so, wie man es von den meisten AfD-Fraktionen gewohnt ist, eher so ein bisschen unproduktiv.
Ja,
also das,
ja genau.
Das ist halt auch im Bundestag die Gremien mit unzähligen irgendwie Anfragen und unnötigen irgendwie Blättern bombardieren, die eigentlich zu nichts führen, und ob sie dann am Ende halt auch eine klare Agenda haben im Bundestag, weil sie wollten jetzt, eben habe ich gehört, sie wollten einen Ausschuss Merkel irgendwie einführen, einen Untersuchungsausschuss, um irgendwie rauszufinden, ob sie damals illegal gehandelt hat, als sie die Grenzen geöffnet hat, glaube ich. Also es ist halt immer alles so ein bisschen obskur, weil man sich, weil man meistens sich fragt, was wollen sie eigentlich im Parlament, außer halt zu sagen, dass die anderen ihnen nicht gefallen und so wenig deutsch national sind.
Ja, also ich glaube auch, das ist auch gar nicht mal so ein großer Nachteil. Jetzt ja die Oppositionsführung, die werden sie ja nicht haben, weil die hat ja sozusagen dann die SPD. Aber das sie eine Stärke haben, die, ich glaube, 87 Sitze sind gerade angesetzt. Das, daran kann sich ein bisschen was ändern. Aber das heißt, dass da wirklich Tod und Teufel drin sein wird. Also dass da wirklich, da ist Krieg an, sozusagen ist im Bundestag, ist da vorprogrammiert. Und dann wird sich die AfD schon zeigen. Und wie du ja gerade schön gesagt hast, ist ja bei ihnen meistens geht es um Rhetorik oder um Geplänkel und um Theoriefindung und eigentlich größte Unproduktivität. Und das wird den Wählern nicht verborgen bleiben. Und deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall ein Sieg ist, der, also ich glaube, man könnte vielleicht sogar sagen, dass diese Bundestagswahl eine, sagen, wie so eine Schattenbundestagswahl ist, ja, oder wie so ein Simulacrum, ja. Die sozusagen gar nicht so sehr das aussagt, was sozusagen die harten Zahlen irgendwie auszusagen versuchen. Ich glaube, dass sich da ganz viele Dinge noch ganz klar umdrehen. Das beste Beispiel ist ja zum Beispiel die FDP, ja. So wie die hin und her schwankt, kann man vielleicht davon ausgehen, dass sie das nächste Mal wieder rausfliegen, ja.
Ja, also so. Man hat doch den Eindruck, dass sie irgendwie diesen Lindner-Effekt quasi unterliegen, dass sie jetzt einmal diese schillernde Person vorne haben. Aber der Witz bei der Partei ist ja eigentlich, dass abgesehen von Lindner man kaum etwas wahrgenommen hat von der ganzen Partei im Wahlkampf. Wahrscheinlich auch bewusst, weil Lindner auch ein brillanter Rhetoriker ist. Was ich mich halt frage, ob die Partei im Bundestag halt genug Masse hat, irgendwie inhaltliche Masse, um sich zu profilieren, abgesehen von den Wahlkampfreden von Lindner.
Die FDP jetzt?
Ja, die FDP.
Es gibt ja, ich habe mir dann doch mal, also um rauszufinden, wer für die FDP noch antritt, musste man ja wirklich ein bisschen akribisch googeln.
Ja.
Und dann habe ich mir angeguckt, wer da so auf den vorderen Listenplätzen überall steht. Und ich meine, das sind schon irgendwie Leute dabei, die jetzt nicht komplett blöd sind, aber halt so aus dieser FDP-Schiene, ja. Also man kriegt irgendwie FDPler, die halt FDP-Politik machen wollen, die aber vielleicht dann doch gar nicht mal ganz so blöd sind, wie die wir vor 8 Jahren verloren haben. Vor 4 Jahren verloren haben.
Du meinst, dass sie relativ dogmatische Unternehmer sind, die halt primär versuchen, irgendwelche Unternehmensprivilegien aufzubauen oder Steuern
abzubauen? Ich glaube nicht, dass das jetzt der Fall sein wird. Ich glaube jetzt auch, dass sie jetzt, ich meine, wie viele Minister werden sie stellen können, ja? Also die Union wird wahrscheinlich fast die Hälfte ausmachen, dann kriegen irgendwie die Grünen 2 oder 3 und die FDP 2 oder 3 maximal. Ich meine, das sind Parteien, die irgendwie 8,9 und 10,5% haben und die SPD hat 32 und viel werden beide kleinen Parteien da nicht einbringen können, weil die Regierung praktisch keine andere Regierung möglich, ja. Ich würde der SPD ja auch empfehlen, da stur zu bleiben, ja. Ich glaube, es gibt nichts Besseres gerade für die FDP als die Opposition. Die FDP ist ein geschlossener Sack, ja, den man sozusagen kauft, ohne reingeguckt zu haben.
Ja, also einfach, wobei sie hatten ja schon klare Wahlkampfforderungen, aber man hatte den Eindruck, dass Lindner je nach Plattform halt ein bisschen laviert hat zwischen, ja, wir sind eher linksliberal und in der Bildzeitung hat er gesagt, wir sind nationalliberal, wir schützen unsere Grenzen. Also dass die Rhetorik hatte so einen Spielraum, dass nicht ganz klar ist, was am Ende halt machen werden.
Ja, ich glaube, dass da die FDP sich dann doch auch wieder treu geblieben ist in ihrer kompletten Prinzipienlosigkeit, ja, dass sie halt einfach Juniorpartner sind mit Leib und Seele, ja, einfach hauptsächlich möglichst oft an der Regierung beteiligt zu sein. Die FDP ist ja die Partei mit der höchsten Bundesregierungsbeteiligung aller Zeiten, noch vor Union und SPD, weil sie einfach überall mitgemacht haben, die Union und die SPD sich immer nur abgewechselt haben. Und da ist die FDP nach wie vor mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Sonderlich liberal hat man sie jetzt ja auch noch nie in Erinnerung gehabt oder so, dass man jetzt gesagt hätte, man könnte jetzt die FDP wegen Bürgerrechten oder so wählen. Das war ja auch immer nicht so wirklich der Fall. Und da wird man wirklich sehen müssen, was kommt. Also da ist wirklich das ist wirklich ein Ergebnis, dass man erst das ist da, wo alles passieren kann, finde ich. Also die FDP ist wirklich ein Fragezeichen, was in der Hinsicht, was inhaltlich passieren wird oder was kommt. Und ich glaube auch, dass es bei der FDP gar nicht mal so schlecht ist, ja. Weil ich glaube, wenn einfach nur über übersteigerte Forderungen passieren und sie dann in die Regierung kommen, wie das ja 2009 war, und dann innerhalb kürzester Zeit ihre komplette Wählerbasis von vor wenigen Wochen noch verlieren, weil sozusagen alles, was sie davor hochtraben, sich erträumt haben, gesprochen haben, nicht umsetzen können, dann ist das auch nicht so gut. Und ich meine, viel versprochen wirklich oder viel wirklich harte Themen hat es die FDP nicht gebracht. Sie haben ja, glaube ich, nicht mal das, was die Grünen gesagt haben, das Einwanderungsrecht, also sozusagen ein Einwanderungsgesetz als Koalitionsbedingung genannt. Aber ich glaube, auch da ist die Bundeskanzlerin schneller beim Umfallen dabei als man erwarten würde. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich eine bessere Regierung, als man sich das jetzt vorstellen kann. Ja, auch wenn es jetzt für Linksliberale eher so ein
Gemischtwarenladen.
gemischte Gefühlewarenladen.
Ja, das auch. Noch kurz zu den Grünen. Ich persönlich fand es sehr überraschend, dass sie plötzlich doch erfolgreich waren, wo sie ja quasi monatelang von den Medien runtergeschrieben wurden und allgemein die Meinung herrschte, dass die Partei sich selbst überholt hat. Also selbst als ihre eigene Funktion nicht mehr erfüllen kann. Schließlich ist die Ökologie im Mainstream angekommen und jeder glaubt an Klimawandel und möchte etwas dafür tun. Es erschien irgendwie nutzlos, die Grünen zu haben. Und plötzlich können die Ergebnisse sogar noch steigern im Vergleich zur letzten Bundestagswahl.
Und das, obwohl jetzt 6 Parteien oder 7 Parteien im
sogar
Bundestag.
Also Karin Köpke war fast den Tränen nahe, als ich sie bei der Rede gesehen habe. Es ist ja wirklich so. Und ich frage mich halt, wie ist das passiert? Waren das alles plötzlich wieder reaktivierte Grünenwähler, die Angst vor der AfD hatten? Oder gab es eine spannende Doku auf N24 über irgendwelche apokalyptischen Wellen, die Deutschland heimsuchen? Wie kommt das?
Ich glaube, dass die Grünen auf niedrigeren Niveau zwar, aber dass die Grünen einfach die neue CDU ist, ja. Und da muss man sich auch nicht noch länger fragen, wo kommen denn diese 30% Grundwählerbasis her, von der aus sozusagen es nach oben losgeht. Bei den Grünen, glaube ich, ist das inzwischen auch der Fall. Die Grünen sind wahrscheinlich die zweitnächste Partei mit der größten Stammwähler oder die drittgrößte Partei mit der größten Stammwählerbasis. Ich glaube, eine größere Stammwählerbasis haben vielleicht noch Union, also ziemlich sicher noch Union und auch SPD, aber sonst niemand. Und ich glaube, dass die Grünen da ziemlich auf dem Vormarsch sind, was sozusagen so ein konservatives Grundbedürfnis ist.
Aber die Stammwählerbasis kann ja kaum größer sein als 5, 6, 7%. Zumindest waren das immer die Werte in den Umfragen. Wo kommen diese anderen 2, 3% her?
Kommen die her? Ich glaube, dass die Grünen halt vor allem so diese sehr stark flüchtlingspositiven Leute aufnehmen konnte. also die es ja immer noch Gott sei Dank gibt, also jenseits von der ganzen Anti-Asyl-Rhetorik, die ja inzwischen alle Parteien erfasst hat, ja, alle anderen, und da ist da sind die Grünen eigentlich eine Ausnahme geworden. Die Linke muss man da vielleicht auch noch erwähnen, aber das ist nicht ihr Hauptthema. Das ist auch ein Thema, das die Linke eher vorsichtig behandelt, weil eine ganze Menge an ostdeutschen Wählern sind da in einer ganz anderen Meinung. Also das ist, und die Linke will natürlich nicht einfach Ostdeutschland an die AfD abtreten. Und ansonsten hat man da sicherlich auch noch ein paar kalkülorientierte Aussagen von, die auch nicht besonders links oder besonders flüchtlingsfreundlich sind. Von daher, glaube ich, konnten die Grünen ziemlich gut dieses Image für sich verbuchen. Ja.
Interessant, ja. dass du gerade die Linke ansprichst. Die ist tatsächlich völlig unter den Tisch gefallen. Ich habe den Eindruck, sie ist heute Abend irgendwie die unauffälligste Partei, weil sie ungefähr ein ähnliches Ergebnis haben. Ich glaube 0,3% plus oder so.
Ja, und das ist auch nicht schlecht für die Linke auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt ist irgendwie, alle reden über die großen Parteien und die AfD und vielleicht noch über Grüne und FDP. Aber eigentlich konnte die Linke jetzt überhaupt keinen Effekt für sich verbuchen. Also das ist zumindest mein Eindruck.
Ja. Ja, ich glaube, weil dieses Thema Flüchtlinge für die Linke ein Thema ist, dass ihr sozusagen in ihrer Systematik der Partei nicht besonders gut gefällt, ja, weil sozusagen das Genom der Partei hat damit nichts zu tun. Heutzutage ist klar, wer auf der linken Seite des politischen Spektrums steht, der ist für Flüchtlinge und so weiter. Aber die Linke kommt ja aus einer ganz anderen Situation, ja. Also zum einen schon mal diese ganze Geschichte, die in der DDR gab es keine Flüchtlinge, es gab keine fremden Menschen, es gab nur Deutsche, bis auf ein paar, bis wirklich einen sehr, sehr geringen Anteil von Gastarbeitern aus sozialistischen Bruderstaaten, die aber auch, die einerseits, es waren wirklich sehr, sehr geringe Zahlen, und selbst bei den geringen Zahlen gab es von der Staatsregierung vertuschte ausländerfeindliche Ausschreitungen, ja, gegen diese Gastarbeiter der sozialistischen Bruderstaaten. Also die Linke hütet sich im Osten ja davor, eine besonders offensichtliche Pro-Flüchtlings-Rhetorik an den Tag zu legen. Und im Westen sind sie jetzt eh nicht so der große Player. Von daher, ist das etwas, wo sie halt wieder punkten konnten, aber natürlich auch nicht Verluste hinnehmen mussten, weil sie einfach andere Themen haben.
Ja, sie konnten es halt einigermaßen, ich sag mal, einbauen, indem sie quasi Flüchtlingen als Ausdruck der kapitalistischen Lebensweise und des Imperialismus des Westens irgendwie framen konnten. Aber das war halt natürlich jetzt auch nur begrenzt hilfreich, weil andere Parteien das Thema einfach viel zentraler einbauen konnten. Gerade die Grünen mit ihren christlichen Impetus waren, glaube ich, deutlich besser darin, das irgendwie glaubwürdig zu verkaufen, als die Linke, die halt immer alles irgendwie als Ausdruck des Kapitalismus sieht.
Ja, und um auch nochmal ein anderes Diagramm von Jörg Schönbohm hervorzuziehen, die persönliche wirtschaftliche Situation, ja, und die ist bei CDU, Grünen und FDP sehr, sehr gut und bei den Wählern der Linkspartei und der AfD sehr, sehr schlecht. Vielleicht nicht so schlecht, wie man denken könnte. Ich halte auch selber dieses Gerücht von von der Unterschicht, die jetzt einfach AfD wählt, für sehr, sehr gefährlich und auch falsch und dumm. Ich glaube nicht, dass es sozusagen ein finanzielles oder sozusagen ein Unterschichtenproblem ist, sondern ich glaube, das ist ein kulturelles Problem. Ich glaube, es geht nicht um dass diese Leute, die AfD gewählt haben, irgendwie arbeitstechnisch, ja, oder so abgehängt wurden, sondern das ist eher eine kulturelle dass eine kulturelle Situation gab, wo sich AfD-Wähler abgehängt haben, gefühlt haben. Aber dieses Diagramm zeigt ganz deutlich, dass jetzt wir eine Regierung bekommen, die absolut Großbürgertum ist, ja. Also jetzt die Reichen haben jetzt wirklich gegen die Armen gewonnen, weil keine Koalition, wenn man sozusagen die Koalition danach ausrichtet, wer sozusagen von den Leuten gewählt wird, wer eine gute wirtschaftliche Situation hat und wer eine schlechte, dann steht jetzt auf der einen Seite wirklich mit einem gewissen Unterschied Union, FDP und Grüne, und das wird wohl die Regierung werden. Und auf der anderen Seite SPD, Linke und AfD. Ja. Und das ist schon interessant, und das bestätigt auch die Sichtweise, dass die Grünen sich zunehmend zu einer sehr, sehr, sehr bürgerlichen Partei gemausert haben, was ihnen vielleicht potentemäßig sogar hilft, aber was natürlich dem grünen Gedanken vielleicht nicht unbedingt zuträglich ist. Und wir werden vielleicht sogar eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen FDP und Grünen erleben. Die Parteien, die eigentlich grundverschieden und sozusagen, es gibt keine Parteidifferenz, die da so, die im Genom der Parteien da so tief verankert ist, ja. Also ja, könnte ja fast schon eher die FDP mit der AfD oder die Grünen mit der Linkspartei oder koalieren, oder die Union mit der Linkspartei oder so, ja, als die FDP mit den Grünen. Aber das ist natürlich, wie es eben leider oft so ist, Befindlichkeit. Und ich glaube, dass die Parteien gerade eigentlich gar nicht mal mehr so viel voneinander trennt.
Ja, spannenderweise gab es aber dennoch große verbale Offensiven auf den Parteitagen letzte Woche. Also letzten Sonntag haben sowohl zeitgleich in Berlin, ich glaube, waren die Grünen gegen die FDP ausgeteilt, umgekehrt hat zeitgleich die FDP gegen die Grünen, hatte Lindenhardt gegen die Grünen gesprochen. Das war irgendwie sehr aufgeladen, beides, und das ist interessant. Ich würde fast vermuten, dass wir jetzt mit so einer Art Kretschmannisierung der Grünen rechnen können. Ja. Damit die jetzt halt sich irgendwie assimilieren muss. Und gleichzeitig wurde ja auch der Realo-Flügel gestärkt durch Özdemir zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, das ist ein Zeichen dafür, dass die Partei vielleicht von diesem Dogmatismus der 80er Jahre ein bisschen abrücken könnte.
Ja, von diesem Dogmatismus sind sie ja schon lange abgerückt.
Das kommt doch wann? Also der Veggie Day ist gerade mal 4 Jahre her.
Ja, aber das war ja jetzt auch, ich glaube, das war mehr eine Kampagne von den Gegnern, also freiwillig irgendwie in der Kantine einen Tag einzuführen, wo es mal nicht Fleisch gibt. Also ich meine, das ist ja irgendwie, da muss man jetzt nicht grün sein, um irgendwie ein bisschen nachvollziehen zu können, dass es ein bisschen pervers ist, jeden Tag dreimal Fleisch in sich einzustopfen. Also ich esse gerne Fleisch und alles drum und dran. Ich finde, das ist ein hohes kulturelles Gut und mit hohen Kochkünsten betraut und was Großartiges. Ich liebe Fleisch, aber ich sehe, dass dermaßen obszöner Fleischkonsum, der zum Teil vonstatten geht, nicht gut sein kann. Und ich meine, das hat einfach so zu so absurden Dingen geführt.
Ja, gut, okay, das würde ich auch nicht weiter in Frage stellen wollen, dass es da Probleme gibt, aber interessanterweise
Selbstanalyse
der Grünen war 2013, dass sie zu stark irgendwie als Verbotspartei aufgetreten sind. Und das haben sie diesen Wahlkampf ja bewusst versucht zu vermeiden durch ein betont nettes Auftreten zum Beispiel.
Ja, ich als Linksliberaler weiß ja, dass liberal sein und links sein schon zwei sehr verschiedene Dinge sind einerseits, aber sozusagen sich auf einer anderen Ebene treffen. Man kann eine Verbotspartei sein und gar nicht links sein, und das waren leider die Grünen vor allem in letzter Zeit, und auch wenn sie sozusagen das Verbotsding ein bisschen nach hinten geschoben haben, aber natürlich ist diese Partei keine liberale Partei, und eine linke Partei ist sie schon lange nicht mehr. Also alle Leute, die bei den Grünen mal links waren, die sind längst gegangen. Und ich meine, Ströbele war der Einzige, der sozusagen da wirklich noch was anderes vertreten hat. Aber der war einerseits Direktkandidat, von daher war der nicht so abhängig von der Partei. Und zweitens ist der jetzt auch weg. Das heißt, der ist jetzt in Pension gegangen und ist nicht mehr im neuen Bundestag vertreten. Und ich denke, dass da die Grünen jetzt wirklich auch die letzten paar Punkte noch von sich losgelöst haben, um eine bürgerliche Partei zu werden, die weder was mit links zu tun hat, noch mit liberal. Von der FDP erwartet man ja in der Hinsicht auch nicht mehr viel.
Ja, das stimmt. Da muss man wohl auf die Zukunft hoffen, dass irgendwie vielleicht andere Plattformen sich ermächtigen oder Kleinparteien größer werden, wie es in anderen Ländern ja auch der Fall ist, in Dänemark zum Beispiel. Also sehe ich persönlich halt höchstens auch bei Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, die Chance. Ich glaube, die FDP ist da zu stark eingefahren auf ihren Unternehmerflügel, die Grünen zu stark eingefahren auf bestimmte ökologisch bedingte Dogmatismen und
das würde ich gar nicht mal sagen, das ist ökologisch bedingte
Dogmatismen. Ja, ich glaube, es ist einfach so ein gewisses Gesellschaftsbild, was halt die Grünen sehr stark reproduzieren wollen. Ja. Also dieses gutbürgerliche Einklang mit der Natur und verbieten jetzt irgendwie Dinge, die jetzt halt wie als unschön empfinden. Das ist, glaube ich, ein anderer Lebensentwurf, als zum Beispiel jetzt halt aus liberalen Entwürfen hervorgeht, wo ja auch zum Beispiel in der FDP gewisse Strömungen vorherrschen, die sagen, wir wollen irgendwie keine Homosexualität oder irgendwie doch das ein gewisses Nationalgefühl. Und ich glaube, die aktuellen Parteien sind da schon so ein bisschen gefangen zwischen alten Konflikten und irgendwie neuen Anforderungen.
Also die Jüngeren in der FDP, für die sind ist auch Ökologie kein Thema mehr. Also das war jetzt noch so eine erzliberale Folklore der letzten Jahre, aber Lindner und so, diese Leute werden sich nicht gegen ökologische Ideen sträuben, die eine vernünftige Basis haben. Und ich glaube, dass die Grünen längst ihren Ökodogmatismus abgelegt haben, wonach ich meine, die waren immerhin 7 Jahre schon Regierungspartei im Bundestag, ja, also auf Bundesebene und haben da wirklich nicht besonders links oder liberal regiert. Also ich glaube nicht, dass man da von beiden Parteien irgendeine Art von Dogmatismus erwarten muss und dass da die CDU eigentlich ganz gut bekommt, was sie möchte, weil die FDP war ja immer ihr Wunschpartner oder geheime Wunschpartner, von Angela Merkel war ja in letzter Zeit immer mehr die Grünen, das hat sie vielleicht nicht offen gesagt, aber wer ein bisschen aufpasst, der merkt das. Und jetzt bekommt sie von beiden was und im Zweifel kann sie sozusagen sich fein raushalten und irgendwelche Streitereien zwischen diesen Parteien unter sich ausmachen lassen. Und für sich sozusagen das positive Bild einheimsen der Bevölkerung und am Schluss sind sozusagen FDP und Grüne die sozusagen die negativen Auslegungen sozusagen wie ja die SPD davor auch immer. Das hat ja die Union immer ganz gut oder die hat immer Angela Merkel ganz gut drauf gehabt. Von der SPD gute Ideen einbringen zu lassen, sie dann selbst umzusetzen und dann für irgendwelche Kritikpunkte, die da dranhängen, die SPD dafür verantwortlich zu machen. Das war eine Strategie, die bei der SPD leider immer wieder aufgegangen ist und wovon sich die SPD vielleicht irgendwann erholt, aber aktuell leider noch nicht.
Wunderbares Schlusswort.
Haben wir jetzt schon über alles gesprochen?
Ja? Ich glaube, wir haben alles einmal abgehakt. Wir haben jede Partei einmal durch, die Größen extremer. Ich glaube, es war auch sehr viel Input. Ich glaube, wir haben gut rübergebracht.
Ja, ich bin jetzt auch langsam heiser, aber es hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Dann danke für das Gespräch.